Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ich habe heute einen wundervollen Interviewgast bei mir, den ich im Podcast begrüßen darf. Und ich freue mich da sehr drauf, weil wir sehr viele gemeinsame Themen haben. Ich begrüße Trommelwirbel, den Herzmystiker Marc Stollreiter. Hi Marc.
Ja, danke Alexander, das freut mich. Ich sehe es ganz genauso, wir haben unheimlich viele Gemeinsamkeiten.
Genau deswegen freue ich mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich habe ganz bewusst diesen Begriff Herzmystiker gewählt, den ich öfter habe vorbei schwupsen kommen, als ich mich in der Vorbereitung befunden habe. Und der hat mich irgendwie angesprochen, weil ich mich über die letzten Jahre sehr intensiv mit dem Herzen beschäftigt habe. Und deswegen freue ich mich da heute auch ganz im Speziellen mit dir über das Herz und über die Herzmystik zu sprechen. Aber uns verbindet noch viel, viel mehr. Uns verbindet Musik, uns verbinden Klänge. In der Geschichte werden wir auch die ein oder andere wundervolle Gemeinsamkeit haben, über die wir sprechen können. Und zuallererst würde ich gerne einsteigen und einfach mal fragen, wenn du heute jemanden an einer Bar begegnest oder im Supermarkt und die Person fragt dich, weil sie dich nicht kennt, was machst du eigentlich? Was würdest du antworten?
Ich sage in der Regel heute einfach, ich bin spiritueller Lehrer. Weil mit Herzmystiker, da würde ich mich vorstellen auf Kongressen oder auf meiner Website. Aber wenn jemand so überhaupt gar keine Ahnung hat, im Supermarkt oder an der Bar, dann würde ich sagen, spiritueller Lehrer. Mhm.
Ist die Situation schon mal vorgekommen? Oder kommt die häufiger vor?
Ja, natürlich, das kommt immer mal wieder vor.
Wie reagiert ein Mensch dann, wenn du das sagst? Kommt wahrscheinlich auf den Menschen an, aber ich bin einfach neugierig.
Ja, das Interessante ist, vielleicht bin ich damit in Resonanz, aber ich habe damit durchgehend nur positive Erfahrungen. Ich begegne dann auch ständig Menschen, die dann sagen, letztens sogar, ich habe mein Auto, bevor ich es verkauft habe, zur Aufbereitung gebracht und habe das mal polieren lassen, alles aussaugen, die Alufelgen auf Hochglanz und so weiter zu bringen. Und selbst dann kam raus, dass der Mann, der die Autopolitur macht, dass seine Frau wiederum hochspirituell ist, und dann haben wir uns auf einen Café zusammengesetzt und nett geredet. Also diese Dinge passieren häufiger. Also entweder können die Leute einfach damit gar nichts anfangen, sagen nur aha, oder aber, was eher häufiger der Fall ist, die Leute kommen aus allen Löchern, wo ich sie treffe, die plötzlich sagen, ja, das finde ich ja mal spannend, da muss ich mir das Buch kaufen. Und das kann dann wirklich überall passieren, selbst beim Friseur oder so, ja, super, schreibe ich mir gleich auf. Also ich habe da durchwegs positive Erfahrungen.
Du hast es schon erwähnt, du bringst ein Buch raus, und wenn diese Folge erscheint, ist das so ziemlich genau der Stichtag deines Releases. Die 7 Geschenke des Himmels heißt dein Buch.
Moment.
Ja,
ich spare die Arbeit beim Einblenden, hier ist es.
Das ist super. Für alle, die den Videopodcast verfolgen, könnt ihr es gerade im Bild sehen. Für alle, die audiomäßig unterwegs sind, packe ich den Link natürlich in den Shownotes. Bevor wir uns deinem Werk widmen, finde ich deinen Werdegang sehr, sehr interessant. Und zwar bist du zuallererst erstmal studierter Psychologe. Das ist so, vor dieser Reise wird es auch noch eine Reise gegeben haben. Ich steige jetzt mal hier ein, ganz bewusst. Du warst an der Uni Wien, hast da auch promoviert und bist danach auch Erfolgstrainer gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, also Business-Trainer, und hattest einen Schwerpunkt mit Selbstdisziplin. Und warst sehr erfolgreich damit und wahrscheinlich auch sehr stark in der männlichen Energie und in der männlichen Kraft. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie war so diese Phase deines Lebens, wie würdest du die beschreiben und warum bist du diesen Weg eingeschlagen?
Ja, ich war für mein Alter sehr erfolgreich. Ich war kein Tony Robbins oder etwas in dieser Liga, aber ich habe dafür, dass ich mit 27 Jahren eingestiegen bin, war ich mit 30, 31 Jahren schon recht etabliert, hatte schon mein erstes Buch geschrieben, sogar im Belz Verlag. Das ist ja der renommierteste Psychologieverlag überhaupt. Und dann kamen weitere Bücher und so weiter. Also das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber sag mir nochmal ganz genau, worauf ich angehen soll, mein Lieber.
Zuallererst interessiert mich mal, wie bist du zum Psychologiestudium gekommen? Also was hat dich dahin getrieben? Und dann vielleicht im zweiten Schritt, was hat dich dahin geführt, dass du dann auch noch promoviert hast? Das eine hat ja nicht zwingend was mit dem anderen zu tun, es sei denn, es ist in Österreich so, dann darfst du mich da auch gerne erhellen. Und wie kommt man von der Station dann zum Business-Trainer?
Ja, danke. Im Grunde genommen war es so, dass ich schon mit 14, 15 Jahren gemerkt habe, dass ich große Selbstwertprobleme hatte, dass ich unglücklich war mit mir selbst und während viele Leute dann hauptsächlich gefeiert haben und so weiter, habe ich zunehmend begonnen zu lesen. Also es war alles erstmal Selbststudium. Ich habe begonnen mein allererstes Buch war Der Verrat am Selbst von einem Schweizer Psychoanalytiker, der müsste heute schon auf die 100 Jahre zugehen. Der heißt Arno Gruen. Oder vielleicht spricht man ihn Grün aus, ich weiß es nicht. Arno Gruen, Der Verrat am Selbst. Und dann kamen weitere Bücher von Erich Fromm, von Alice Miller. Danach habe ich mich reingetigert in C.G. Jung, Alfred Adler, Freud und all diese Dinge. Und später dann Konstruktivismus, Watzlawick etc. Aber ja, das heißt, von Anfang an war mir eigentlich klar, ich will Psychologie studieren. Ich habe dann schon noch vor meinem Abi habe ich damals einen sehr renommierten Coach getroffen in Frankfurt. Und dieses Gespräch, das war so beeindruckend, das war so ein toller Typ, dass ich gedacht habe, ja, Coach werden, das ist es. Das heißt, ich habe eigentlich schon Psychologie studiert mit diesem Hintergrund, dass ich von Anfang an gedacht habe, ich möchte auf jeden Fall selbstständig werden. Alles, was in Richtung Routine geht, war für mich schon immer ein Greuel. Wir reden ja auch noch über die Musik. Die Vorstellung zu sagen, ich singe jetzt die Zauberflöte eine ganze Saison lang, so und so oft hintereinander, und nächste Saison wollen die Leute natürlich wieder die Zauberflöte und ich singe die wieder. Das war für mich immer ein Greuel, ja. Und genauso war für mich die Vorstellung ein Greuel, ich werde jetzt Psychotherapeut und ich habe jetzt täglich 6, 7, 8 Patienten und einer gibt dem nächsten die Türklinke in die Hand und jetzt geht das immer rund und rund und rund. Das heißt, ich habe von Anfang an gewusst, ich will Coach werden, ich will Trainer werden, ich möchte mein eigener Herr sein, flexibel sein und ja, immer dazulernen, mich weiterentwickeln, keine Wiederholung, ja, im Grunde genommen. Ja, und jetzt muss ich noch die Kurve kriegen. Wie bin ich dann letzten Endes zu dem gekommen, was ich jetzt mache? Ich
Ja,
hatte,
warte,
oder? Ja.
warte, da will ich dich noch mal kurz ausbremsen. Du
Bitte.
hast also angefangen, so viel zu lesen. Ich mache mal einen Schritt zurück. Du hast so viel angefangen zu lesen, weil du Selbstwertthemen hattest und hast das schon wahrgenommen in den jungen Jahren und hast probiert, da proaktiv gegenzusteuern durch neues Wissen.
Ja.
Das ist ja schon ein, das ist ja eigentlich relativ bemerkenswert, weil viele Menschen, so wie ich, die ein Selbstwertthema haben, die checken erstmal gar nicht, dass sie ein Selbstwertthema haben. Und flüchten sich erstmal in zum Beispiel Substanzgebrauch, übermäßiges Party, Leben oder weiß der Geier, und realisieren erst viel, viel später, dass dahinter ein Selbstwertthema steckt. So
Ich
war
habe
es
mich ja dann
zumindest bei
auch
mir.
geflüchtet, Alexander.
Ja.
Nur gesellschaftlich besser
Anna.
anerkannt. Ich bin dann sehr ehrgeizig geworden. Also während der Schulzeit nicht, da habe ich nur das Nötigste gemacht. Ich habe gewusst, ich brauche ein 1,7 Abi, damit ich Psychologie studieren kann. Das habe ich dann genau hingekriegt. Aber auch nicht mehr, nicht ein Schlag mehr. Das war echt knapp. Und dann habe ich mich einfach in den Ehrgeiz gestürzt. Sowohl während des
Interessant.
Studiums als auch mit der Musik. Da war ich auch wahnsinnig ehrgeizig. Und dann später wollte ich unbedingt erfolgreich werden als Coach und Buchautor. Also ich habe schon meine Kompensationsstrategien auch gefahren, ganz normal.
Deswegen auch der Schwerpunkt Selbstdisziplin, weil du ganz viel versucht hast, über Disziplin zu kompensieren.
Du sagst es.
Schön.
Ich habe einfach super ehrgeizig meine Ziele verfolgt. Und jetzt, wenn ich darf, würde ich jetzt die Kurve kriegen.
Unbedingt,
Okay.
unbedingt. Es kann sein, dass ich immer noch mal einen Schritt zurückgehe, weil das sehr spannend ist und
Gerne.
weil das für jemanden, der zuhört, wenn du das so kurz nur umreißt, manchmal wertvoller ist, wenn wir dann noch mal hin zurück eintauchen, weil es ein ganz, ganz spannenden Punkt ist. Aber jetzt gerne, wie bist du zum spirituellen Lehrer geworden?
Ja, jederzeit gerne. Ja, jetzt kommen wir erstmal mit dem spirituellen Weg, weil du hast ja selbst gesagt, ich war eigentlich für meine Verhältnisse relativ erfolgreich, schon in jungen Jahren. Und das war aber genau Fluch und Segen zugleich, weil ich habe plötzlich gemerkt, jetzt habe ich meine ganzen Ziele erreicht. Ich habe dieses Buch war schon dabei, veröffentlicht zu werden, noch bevor ich 30 geworden bin. Und dann konnte ich mir schon meinen ersten BMW kaufen, den ich wollte. Und dann hatte ich schon die Wohnung, wie ich sie wollte. Und also alles ist gelaufen. Und dann habe ich aber gemerkt, Marc, du bist nicht glücklich. Du bist in der Birne. Dein ganzes Glück ist ein Theoriegebilde, aber in Wirklichkeit bist du leer. Du fühlst dich hohl. Und das hat mich in eine richtig tiefe existenzielle Krise gestürzt, weil ich gemerkt habe, mein ganzer bisheriger Lebensweg oder diese ganze Kompensation, über die wir jetzt gesprochen haben, die Rechnung geht nicht auf.
Gab es da so einen Moment, wo du das so realisiert hast? Oder waren
Ja,
das,
ja,
war das ein, ja,
ja.
okay.
Und vielleicht ist es kein Zufall, weil ich stand in meiner hellblau, knallhellblau gestrichenen Küche. Unserer Wohnung war jedes Zimmer in der eigenen Farbe gestrichen, also der Flur in quietschgelb und das Schlafzimmer in knallgrün und alles halt bunt. Ja. Und ich stand in meiner hellblauen Küche und habe rausgeschaut aus dem Fenster und habe einen Baum angesehen. Und in dem Moment wurde mir das klar. Es war eigentlich, wahrscheinlich war das schon so ein gewisses Erweckungsmoment, dieser tiefe Kontakt mit dem Baum, wo mir bewusst geworden ist, hey, dieser Baum, der ist lebendiger als du, Marc. Ja, der ist wirklich zufrieden, der ruht in sich. Aber du bist niemals im Frieden und du bist niemals wirklich glücklich oder bei dir.
Und schön, dass du das so, dass du diesen Moment so teilst. Weil auch ich hatte so diesen einen Moment, wo ich gemerkt habe, da mein Leben geht in so eine völlig falsche Richtung. Das war tatsächlich bei mir in den Niederlanden, als ich im Zimmer saß und meine Gitarren angeschaut habe und kein Gefühl mehr gefühlt habe für diese Gitarren. Das ist mir abhanden geglitten und dann habe ich so viel, habe ich Angst bekommen, angefangen zu weinen und etwas, was jahrelang mein Nordstern war, war auf einmal weg. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe mich da in was reinmanövriert, was mich innerlich auch so leer gesogen hat, dass ich selbst die stärkste Verbindung, die ich gefühlt habe zur Musik und zur Gitarre, weggebrochen ist.
Ja.
Ja. Und es ist schön, auf welchen unterschiedlichen Wegen, aber das ist immer
Eigentlich
so
das
spannend,
Gleiche.
ne? Ja. Genau. Und ist das was, das ist jetzt ein Moment natürlich, den du mit dir selbst hattest. Gab es davor schon Momente, wo du das gespiegelt bekommen hast vom Leben, dass du innerlich leer bist, wo Menschen dir das gespiegelt haben, oder ist es irgendwie dieser eine Moment gewesen und dann?
Naja, jetzt wo du sagst, doch, es gab schon Momente, wo mir das hätte auffallen können. Aber ich habe das immer wieder weggeschoben. Ich sage ein Beispiel, ein guter Kumpel von mir, der mittlerweile Toningenieur am Wiesbadener Staatstheater ist. Wir haben dann so ein Projekt gestartet und haben zusammen Musik gemacht. Und wir waren stolz wie Bolle und total happy mit unseren Arrangements und Melodien. Und wir haben das dann Leuten vorgespielt. Und es kam einhellig immer wieder dasselbe. Nämlich, ja, wow, das ist richtig tolle Musik, die Harmonien, das ist richtig schön, aber es berührt mich nicht. Es berührt mich nicht. Also es catcht mich nicht und es ergreift mich nicht. Und diesen tiefen Schmerz, ich kann da vielleicht vorwegnehmen, ja, das hat dann, ich würde mal sagen, wirklich, ja, 10 Jahre gedauert. 10 Jahre gedauert. Bis ich dann später an einem Punkt war, wo ich mal für jemanden Klavier gespielt habe und derjenige hat begonnen zu weinen und ich habe gemerkt, oh, ich glaube, weiß nicht, das ob das spürst du jetzt, glaube ich, auch gerade, weil bei mir kribbelt es gerade. Und dann habe ich gemerkt, wow, jetzt, now we're getting there, ja. Je mehr ich mich selbst berühre, desto mehr kann ich andere berühren. Und je mehr ich aber performe oder nach außen hin was darstellen will und mein inneres Loch füllen möchte, dann kommt immer dieses selbe Feedback so, ja, das ist super, das gefällt mir, aber kaufen würde ich es mir jetzt nicht. Oder wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, von alleine anhören würde ich es mir nicht. So, das war immer so das einhellige Feedback so ziemlich. Zumindest von Menschen, die selbst berührbare Musik, berührende Musik hören. Ja, also wenn man das jetzt nur einem Musikwissenschaftler vorgespielt hätte, hätte er gesagt, ah super, mir gefällt da die Harmoniefolge, mir gefällt das Schlagzeugbreak, bla bla bla, ja, das ist was anderes. Aber immer wenn ich das eigentlich Menschen Sachen vorgespielt habe, die mir wirklich wichtig waren, habe ich dieses Echo bekommen.
Ich bin jetzt mal mutig und würde behaupten, dass das der Grund war, warum meine Band nie über einen Peak hinausgewachsen ist, weil wir das sehr viel auch für Darstellungen im Außen gemacht haben. Unbewussterweise auch, ne? Das ist häufig auch unbewusst. Und weniger aus der Intention heraus, die du erlebt hast, ne? Also das ist jetzt auch tatsächlich das, was sich bei mir und der Verbindung zu Sound und Klängen verändert hat. Intention with Sound is healing. Und wenn die Intention an der einen oder anderen Stelle einfach nicht da ist oder nicht die richtige ist, dann passiert auch nichts im Außen. Und dann, genau, dann ist das eine ein Konstrukt im Kopf, das kann man sich anhören, das ist durchdacht, das ist professionell, das ist gut produziert, da sitzt alles auf dem Takt, das ist alles wunderbar aufbereitet, aber da fehlt der Spark.
Ja.
Und Menschen nehmen das wahr. Egal auf welchen Ebenen, und das ist auch was, was man nicht erklären kann. Ja. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Und es ist tatsächlich auch ein Grund gewesen, warum ich auch so lange musikalisch gelitten habe, weil ich es nicht verstanden habe und weil ich auch nicht verstanden habe, was mit mir los war auf meiner Reise. Und es hat auch bei mir auch ein langer Prozess, um das zu begreifen.
Ja, man spürt den Musiker durch den Song und durch das Instrument hindurch. Und die Tatsache, dass mich Dinge berührt haben, also ich war zum Beispiel schon lange ein Fan von, sagen wir, von Eva Cassidy oder von Glenn Gould oder von anderen Menschen, wo du gesagt hast, den spüre ich, ja. Und es gibt Leute, die sind zwar totale Showman oder Poser, sagen wir wie David Lee Roth von Van Halen, aber du spürst den Typen trotzdem total. Ja, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Auch ein Freddie Mercury war ja ein Poser ohne Ende, aber du spürst den Typen trotzdem. Und das
Ja.
heißt, ich würde sagen, das schließt sich nicht unbedingt aus. Jemand kann sich selbst darstellen, aber trotzdem muss er am Ende sich zeigen. Und deswegen, das hat sich halt auf dem spirituellen Weg dann verändert, dass ich dann mehr und mehr, weil ich habe ja ständig Seminare besucht, wo wir dann Readings gemacht haben, wo es darum ging, das Feld zu lesen, sich Feedbacks zu geben und so. Das habe ich ja dann, ach mein Gott, da habe ich ja Zehntausende Euro ausgegeben und Jahre mit verbracht. Und eine der Sachen, die ich als allererstes gemerkt habe, ist, hey, sehen ohne gesehen werden geht nicht. Also ich meine jetzt rein physiologisch sehen, tue ich dich, aber dich wirklich begreifen, ja, dass eine Verbindung zwischen uns entsteht, dass ich dich wirklich spüre, das geht nur, wenn ich hinter meiner Maske hervorkomme. Sonst geht das nicht. Und das heißt, für alle, die jetzt zuhören, und deswegen hat es wahrscheinlich sowohl bei mir als auch bei dir so eine richtige Krise ausgelöst, dass wir tief drin gespürt haben, das ist jetzt nicht so ein Quick-Fix. Das ist jetzt nicht so, ach, ich mache mal eine Affirmation oder so, sondern ich muss hier wirklich 1000 Tode sterben, um all die Dinge, deswegen, ich habe ja mitbekommen, du machst auch sehr viel mit Schattenarbeit etc., um all die Sachen, die ich immer versteckt habe, mitzubekommen. Und
Ja.
ja.
Genau, und da kann, also das will ich noch ergänzen, ich bin da total deiner Meinung, du kannst, das eine schließt das andere nicht aus, solange du dich wirklich ehrlich zeigst und auch dein Herz sprechen lässt, dann kannst du dich natürlich selbst darstellen und dann kann das erfolgreich sein. Es kann aber auch, also zum Beispiel auch ganz interessant, in der Gruppe auch gewisse Dynamiken entwickeln, ne? Wenn die Gruppe nicht bereit ist, sich voreinander ehrlich zu zeigen, dann ist das genau dasselbe Spiel, ne? Also das ist ja bei Bands spielt das ja auch nochmal eine ganz wichtige Rolle auch, ne? Wo man sich dann so voreinander versteckt. Und wenn man sich voreinander versteckt, wie willst du dich dann so richtig zeigen, auch vor einem Publikum, ne?
Genau.
Weil ja jeder so seine ganz persönliche Maske trägt und da so ein Konstrukt aufhält. Und ja, das ist natürlich schon wirklich auch eine, geht an die Essenz, ja.
Ja, und
Und
weißt du, Alexander, mein Problem war das. Und deswegen, wir haben ja von diesen frühen Buchstudien und so weiter, die ich da also autodidaktisch gemacht habe, gesprochen. Je mehr ich natürlich solche Dinge gelesen habe, desto mehr habe ich schon begonnen, mich selbst zu durchschauen. Und ich wurde eigentlich dadurch immer gehemmter. Ja, aber im Englischen sagt man ja sogar, I feel so self-conscious. Und mit self-conscious ist dort nicht gemeint, übersetzt auf Deutsch, ich fühle mich selbstbewusst, sondern ich fühle mich meiner selbst auf so eine beklommene Art bewusst. So, wenn ich lachen will, dann kommt nur so ein Hehehehe raus. Und wenn ich auf der Bühne irgendwas posen möchte, dann fühle ich mich so schrecklich. Ich habe ja auch in der Band gespielt. Ich weiß nicht, wie du es, ob du es weißt, aber damals habe ich auch in der Schulband gespielt. Und ich habe mich so, oh, unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich konnte überhaupt nicht aus mir rausgehen. Es war schrecklich. Es war schrecklich.
Und trotzdem wichtig für die Reise.
Ja, dieser Schmerz war letzten Endes natürlich mein Treibstoff.
Als das passiert ist mit dem Musikerkollegen, der jetzt Toningenieur ist, wann kannst du das auf der Zeitachse kurz einordnen, wann das so war?
Ja, irgendwo so Mitte, Ende 20 oder irgendwas.
Okay, also noch vor deinem Studium
Nee, so
oder während des
währenddessen,
Studiums? Okay.
aber bevor ich dann auf Weltreise gegangen bin und all diese spirituellen Extreme beschritten habe.
Okay. Jetzt möchte ich nochmal zurück zu dem Moment in der Küche mit dem Baum. War das der Moment, der dir der Initiator war für die von dir eben angesprochene Weltreise?
Das war der Beginn der spirituellen Reise, weil ich habe schon Familienaufstellung gemacht, ich habe Psychodrama gemacht, ich habe Männergruppen jahrelang mitgemacht. Ich habe mich mit allem Möglichen auseinandergesetzt in der Richtung, ja. Und nichts davon, auch von meinen eigenen Fortbildungen, NLP und systemisches Coaching und you name it. Ey, etwas in mir hat gespürt, Marc, dass du machst hier immer so winzige kleine Fortschritte. Aber eigentlich klafft nach wie vor die Schere immer weiter auseinander. Du weißt immer mehr Dinge theoretisch, aber praktisch gesehen bist du einfach im Eimer. Ja? Es funktioniert nicht. Und erst als ich auf den spirituellen Weg gekommen bin und gemerkt habe, die Leute sehen mich dort, was mir zunächst total unangenehm war, weil meine Maske hat nicht funktioniert. Die haben mich belächelt, wenn ich bestimmte Dinge gemacht oder gesagt habe. Dann haben die so, weil aus heutiger Sicht auch, ja, wenn heute ein Typ wie ich einer war, daherkommt und gewisse Dinge abzieht. Zum Beispiel, was habe ich früher gemacht? Ganz typisch. Ich habe einfach direkt erstmal erzählt, was meine ganzen Erfolge sind und wer ich bin und bla bla bla. Und dann haben natürlich die Leute, die längere Zeit schon auf dem spirituellen Weg waren und sich irgendwo schon auch ein Stück gefunden haben, die fanden das halt natürlich nur affig, ne? Aber
Ich
das war
kann
gut
ich
für mich. Und dann habe ich gemerkt, dass die anfangen, mir Sachen zu sagen. Also zum Beispiel einer, der war schon 30 Jahre auf dem spirituellen Weg. Und der hat mir einfach in so einer Sharing-Gruppe, wo wir beisammen saßen, hat der mir auf den Kopf zugesagt, also Marc, ich glaube, dein Leben besteht daraus, dass du nur vor deinen Versagensängsten davonläufst. Das ist dein Leben. Dann habe ich
Ach.
geschaut Also brutal ehrlich, aber da habe ich gedacht, der hat recht. Das ist es. Da brauche ich keine. Ich habe ja hunderte Bücher gelesen. Da brauche ich keine hunderte Bücher. Das ist auf den Punkt. Ich laufe weg vor mir. Ich laufe weg vor meiner Versagensangst. Wow. Und da habe ich gemerkt, diese Menschen, die sehen mich wirklich. Darf ich noch ein Beispiel bringen?
Unbedingt.
Dann
Dafür
treffe
bist du
ich
hier.
wieder einen anderen. Ich war ja dann überall. Ich war ja dann überall. Ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut. Es war mir völlig egal. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon als Business-Trainer gearbeitet. Ich habe sehr gut verdient. Also war mir das völlig egal, was das gekostet hat und wer das gemacht hat und wo ich da, ob ich da zu Adyashanti gefahren bin oder zu Gangaji oder zu Paul Lowe oder zu, oder nach Indien, das war mir egal. Ja, wurscht. Und da war ich zum Beispiel in San Francisco in der Nähe auf einem Seminar von dem Paul Lowe und dort war ein Mann, der kam dann in der Pause auf mich zu, weil wir hatten auch immer die Aufgabe, uns direkt alles zu sagen, was wir übereinander denken. Und da kam der auf mich zu und sagte so im sinngemäß, ja, Marc, du bist ja ein netter Kerl, aber weißt du, hast ein Ding, du hörst nicht zu. Und ich sagte dann direkt, auf Englisch natürlich, das stimmt doch gar nicht. Dann hat er geschmunzelt, hat sich weggedreht und ist gegangen. Und das war das Beste, was er machen könnte, weil sonst hätte ich ja weiter mit ihm diskutiert, ja. Nur weil er mir etwas gesagt hat, was zu meinem Selbstbild nicht passt, nämlich ich kann natürlich gut zuhören, ich bin ja Psychologe, ja. Aber in dem Moment, wo er geschmunzelt hat und hat sich weggedreht, im nächsten Moment habe ich gewusst, Mist, der hat recht. Ich höre überhaupt nicht zu. Und das ist so, wenn so ganz peu à peu das Selbstbild bröckelt und ich merke, wow, all die Dinge, die ich über mich gedacht habe, das stimmt ja vorn und hinten nicht.
Ich möchte einhaken, weil du was ganz, ganz, ganz Essentielles für die Hörerschaft auch gerade unterstrichen hast durch das Teilen deiner Erfahrung. Also erstmal vielen Dank dafür. Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Da wurde mir relativ klar, liebevoll, aber auch aus einer gewissen, ja, durch die Klarheit des Herzens meines Gegenübers gespiegelt, dass ich auch sehr stark im Präsentatormodus unterwegs bin. Ich nenne ihn auch Präsentatormodus und ich beobachte ihn auch immer mal wieder, wenn er mal aufploppt. Also es kann ja immer auch mal sein, dass man sich auch mal wieder in so einem Muster befindet. Ich glaube, das Entscheidende ist an der Stelle, das dann achtsam wahrzunehmen und auch liebevoll wieder loszulassen, ohne sich dafür zu verurteilen. Aber das ist was sehr Wertvolles. Und warum ist das so wertvoll? Das, weil wenn wir aufhören, das abzulegen, wenn wir es ablegen, nicht wenn wir aufhören, das abzulegen, wenn wir es ablegen, und einfach bei uns selbst authentisch bleiben, dann nehmen Menschen wahr, was wir mit in die Verbindung hineinbringen. Man muss nichts pitchen. Also ich muss nicht sagen, ich habe über die Jahre das und das und das gemacht. Das ist durch eine Präsenz und durch eine Ehrlichkeit einfach mit im Raum. Da muss man überhaupt nichts aussprechen und dadurch wird es sehr unaufdringlich und sehr entspannt. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass man auch eben seine Themen und du hast ja gerade angesprochen, Schattenarbeit, die dunklen Themen in sich auch beleuchtet und auch da sein lässt, um überhaupt an den Punkt zu kommen, so ein Selbstbewusstsein zu haben, das alles nicht auszusprechen. Selbst wenn man in eine Verbindung kommt, die potenziell interessant sein könnte, ne? Machen wir uns nichts vor, wir sind ja beide auch unterwegs im Business-Kontext und es macht ja auch Spaß, Dinge aufzubauen als Unternehmer. Und da gibt es natürlich auch interessante Begegnungen. Aber ich finde es total spannend, mal so reinzuspüren. Ich beobachte das bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir mittlerweile ist. Ich beobachte es bei mir, wenn ich eine Person treffe, die interessant ist und wo ich mir vorstellen könnte, oh, will ich mal irgendwie mal mit zusammenarbeiten, auf irgendeine Art und Weise, dass mein Körper reagiert, ne? Dass ich dann achtsam wahrnehme, oh, in mir drin möchte der Präsentator gerade rausschreien. Aber ich lasse das achtsam da sein und mach's nicht, sondern bin einfach da und spüre in die Verbindung rein. Und das ist ein Riesenshift, weil dein Gegenüber nimmt es wahr. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, das nochmal einmal zu underlinen. Ich bin neugierig auf deine Gedanken dazu.
Nee, super, super, Alexander. Deswegen treffen wir uns ja, weil mich das genauso interessiert, was du alles erfahren hast, was deine Erkenntnisse sind. Ja, da ist sozusagen dann schon mein Versagen offenbar geworden, weil ich dadurch, durch dieses ständige gespiegelt werden, durch diese ganze Schattenarbeit, durch die Readings und so weiter, wurde mir bewusst, dass all das, was ich mir da mental fabriziert hatte, wer ich bin und so weiter, dass das wirklich alles Einbildung ist. Und nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Und ich wurde dann auch immer wieder in extreme Krisen gestürzt. Ich habe dann zum Beispiel einen anderen Lehrer getroffen in Indien, den Tathagata, der sagte dann zu mir: Mark, you have manipulated yourself tremendously. Du hast dich selbst manipuliert, enorm. Und das hat mich in eine Krise gestürzt. Da habe ich gedacht, ach je, jetzt habe ich doch schon so viel aufgelöst und schon so viel Schattenarbeit und Meditation. Jetzt kriege ich wieder so ein vernichtendes Feedback. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach wieder auf die Suche gemacht, habe gesagt, okay, gut, lass mich tiefer schürfen, lass mich gucken, wovon redet der? Was mache ich da? Was heißt das überhaupt, sich selbst zu manipulieren? Und jedes Mal ist natürlich dann eines dieser ersten Feedbacks hat sich noch mehr bewahrheitet, ja, dieses Versagen. Ging ja dann immer darum, einen Bogen darum zu machen. Zu sagen, wenn ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, dann kann ich mir selbst eine Geschichte erzählen, wer ich bin. Also ich sage ein Beispiel: Wenn ich meine Mutter anrufe, kann ich mir erzählen, ich bin ein guter Sohn. Wenn ich eine Kunden-E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworte, kann ich mir erzählen, ich bin ein guter Unternehmer. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann wurde mir bewusst, ja, das ist alles Selbstmanipulation. Ich lebe immer noch auf der Landkarte. Ich lebe nicht im echten Leben. Ich bin nicht richtig verbunden. Was ist an echten, authentischen Impulsen in mir jetzt da? Was will denn, heute habe ich eine extrem starke Beziehung zu Gott mittlerweile, was will denn Gott durch mich tun? Wie bin ich denn eigentlich gedacht, wenn ich aufhöre, jemand etwas sein zu wollen? Ja, also auch diese ganzen Männergruppen, die ich besucht habe, haben wir uns immer gefragt, ja, wann ist ein Mann und was wird denn erwartet und wie erfüllen wir denn die Rollen? Und das habe ich alles über Bord geworfen. Ich gemerkt habe, ich bin ein Mann, fertig. Ich muss nichts mehr tun, nichts mehr beweisen, nichts. Es ist schon der Fall. Und dann für mich am Ende die verblüffende Erkenntnis, aber die war natürlich auch enorm schwierig, wirklich zu merken, ganz am Ende, ich bin niemand. Und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht, zu merken, ich bin niemand. Und dann, als ich durch diese Angst durchgegangen bin, habe ich gemerkt, boah, das ist die Befreiung. Weil wenn ich niemand bin, muss ich niemandes Erwartungen entsprechen. Ich muss mich nicht in den anderen Leuten spiegeln, wie die mich sehen. Ich muss mir selbst nichts beweisen. Oh, Game over. Das war's.
Und wie bringst du das jetzt zusammen mit deinem heutigen Tun? Weil du bist ja trotzdem noch in dieser Welt und setzt Dinge um und auch nicht wenig, wie ich das so von außen betrachte. Geschieht das dann alles aus dieser veränderten inneren Haltung heraus? Fragezeichen.
Absolut, weil das fällt eins zu eins zusammen. Jetzt kommen wir vielleicht zu unserem weiteren gemeinsamen Thema. Wir waren ja schon bei der Musik, wir waren ja schon bei Schattenarbeit und allem Möglichen haben wir schon gestreift. Jetzt kommen wir ja zu unserem Steckenpferd, das Märzensteckenpferd, zum Herzen. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, wenn ich in meinem Herzen bin, dann ist es von selbst still. Und dann tritt mein Ego vollkommen in den Hintergrund. Und weißt du, weil in dem Moment, wo es still wird und wo alle Gedanken aufhören, bin ich niemand. Ganz einfach. Ohne Denken gibt es kein Ego. Punkt. So einfach ist es.
So
Und
einfach eher.
theoretisch, ja. Aber ich sag mal so einfach von der Gesetzmäßigkeit. Und ich gemerkt, okay, da ist niemand. Wenn keine Gedanken sind, dann ist da einfach nur reines Sein. Und das ist die Befreiung. Und ja, ehrlicherweise hat das sehr viele Jahre gedauert und extrem viel Schmerz und sehr viel Schattenarbeit und ganz, ganz viel vernichtendes Feedback und Kritik und so weiter und so weiter. Aber irgendwann kommt man an diesen Punkt. Wow, ich bin niemand. Ich dachte immer, und das ist so aberwitzig, mit 14, 15 dachte ich, ich will mich jetzt selbst finden. Um dann rauszufinden, die Selbstfindung besteht darin, zu erkennen, dass es niemanden zu finden gibt. Das ist ja mal der Knaller. Das ist wie ein göttlicher Joke. Eigentlich wie ein Zen-Koan, weißt du, wo du merkst, wenn du diesen Zen-Koan versuchst zu lösen, dann kannst du das mit dem Verstand nicht. Und wenn du versuchst, dich selbst zu finden, dann geht das nicht, weil was immer ich mir ausdenke, ist nur wieder das nächste mentale Konstrukt, die nächste Landkarte, auf der ich lebe, statt im echten Leben zu leben.
Sieht man ja. Tatsächlich muss ich an der Stelle erwähnen, auch an der spirituellen Szene ganz gut, ne? Und dieses Wort Spiritual Bypassing, ne? Ist ja auch ganz interessant. Ist ja genau einfach das nächste Konstrukt, in das man hinein und wahrscheinlich noch sogar eins der tückischsten Konstrukte, weil man denkt, man hätte sich selbst gefunden, und hat es wunderschön kaschiert. Was mir jetzt aber ganz wichtig ist an der Stelle, weil du hast jetzt gerade immer mal wieder das Thema deiner Reisen angeschnitten. Du warst ja auf einer Weltreise. Wann war die genau und wie hat das damit reingespielt, dass du diese Erkenntnisse, von denen du gerade sprichst, gewonnen hast? Durch deine Begegnung natürlich, die hast du gerade angeschnitten, aber ich möchte noch mal so auf diese Weltreise blicken, einfach aus dem Hintergrund heraus, weil ich selber gerne reise und für mich Reisen auch ein immenses Potenzial mitgebracht haben, um Dinge zu erkennen, die ich vielleicht im Alltagskontext nicht unbedingt so schnell wahrgenommen hätte.
Diese Weltreise war vor ziemlich genau 20 Jahren. Und ich habe bewusst immer nur One-Way-Tickets gekauft. Ich habe bewusst immer nur mich ganz kurz irgendwo eingemietet, weil ich immer flexibel sein wollte und weil ich eben gesagt habe, so, ich will lernen zu schauen, was ist wirklich mein nächster Impuls, was ist meine Intuition und ich folge dem. Und dann ist etwas passiert, womit ich auch nicht gerechnet habe. Ich habe dann fortwährend irgendwelche Übungen empfangen. Leute würden sagen, aus meinem höheren Selbst oder von einem Geistführer oder vom Heiligen Geist, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist auch nicht wichtig, wie man das nennt. Jedenfalls habe ich andauernd irgendwelche Übungen bekommen, wie zum Beispiel, dehn doch mal dein Bewusstsein durch die Decke, durch den Boden, durch die Wände hindurch aus. Als Beispiel. Und dann habe ich das gemacht, auf meiner Weltreise. Dann war ich erstmal wieder beschäftigt. Oder dann habe ich plötzlich von meiner Lehrerin Mahalakshmi habe ich die Übung bekommen, die hat gesagt, Marc, stell dir mal vor, du hast Nase und Mund in deinem Herzen und du nimmst jetzt mal jeden Atemzug durch dein Herz. So, ich war ja immer noch ehemaliger Selbstdisziplintrainer. Ich hatte das ja noch intus. Also der Marc hat gesagt, okay, mache ich. Dann habe ich das gemacht, konsequent wie ich war. Und dann habe ich nur noch geheult, geheult, geheult. Alles kam hoch. Ich habe einen Eimer geheult. Und ich bin oft dann zusammengebrochen. Wir haben über das Ablegen der Maske gesprochen. Ich bin dann zusammengebrochen mitten in Japan auf einem großen öffentlichen Platz und lag dort. Ich bin wirklich, mir sind die Knie weich geworden. Ich lag dort und habe nur noch geheult. Oder ich stand in Indien. Und wollte mir am Flughafen ein Ticket kaufen. Und im Schalter bin ich nur noch so überm Tresen und habe nur noch geheult und konnte kaum mein Ticket bestellen. Ich bin dann einfach fortwährend zusammengebrochen. Und ja, das sind alles sehr, sehr prägende und wichtigende und aber auch wahnsinnig befreiende Dinge natürlich gewesen. Und so ist dann Stückchen für Stückchen mein Herz dann schlussendlich aufgegangen. Aber unter Schmerzen, wie bei einer Geburt fast, kann man sagen.
Ja, du hast einen Kontakt hergestellt, ne? Der einfach sehr lange wahrscheinlich ignoriert wurde, ne? Also, das ist ja, wenn wir über Bücher sprechen, auch der Grund gewesen für meinen Buchtitel, ne? Herzplosion. Also,
Ja, passt.
das ist natürlich dann, also dieser Titel beschreibt natürlich eine immense Erfahrung, die ich damit hatte. Aber es ist ja nicht nur dieser eine Moment, sondern es hat ja darauf hingeleitet durch alle möglichen Begegnungen mit dem Herzraum. Und da erstmal wieder überhaupt zu erkennen, dass da was ist, mit dem man Kontakt aufnehmen kann und das dann auch zu machen, Und da gibt es ja unterschiedliche Wege. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch, in der man zu funktionieren hat, ja, auch nicht so das lauteste Credo, ne? Wobei über das Herz natürlich viel gesprochen wird, ne? Also es gibt ja viele, also ich will nicht sagen Klischee, aber vielleicht doch auch Klischeesätze, die rund ums Herz dann so entstehen, aber nimmt man ja gar nicht so richtig ernst. Es bleibt ja immer auf so einer oberflächlichen Ebene bis zu dem Moment, wo man sich selber wirklich auch mit dem Herzen und der Herzenergie auseinandersetzt. Ja, und du hast es selbst konzipiert auch, ne, den Herzdialog. Ist das eine Technik von dir, die du anwendest? Ja. Und ist das was aus dieser Situation oder aus diesen Erfahrungen entstanden ist? Ich nehme an, ja, ne?
Naja, wie gesagt, es hat damit begonnen, dass ich von Mahalakshmi diese Übung bekommen habe. Dann habe ich sie gemacht und auch selbst als ich immer noch zusammengebrochen bin, habe ich trotzdem weitergemacht. Ich habe gewusst, das ist wichtig, das ist gut. Und wenn ich nicht gerade völlig in Tränen aufgelöst war, ging es mir immer besser. Kennst du vielleicht auch. Ja, und dann kam jetzt eigentlich so, wie hat sich der Herzdialog entwickelt? Der Herzdialog hat sich eigentlich dann über eine Beobachtung entwickelt, dass ich gemerkt habe, wann geht mein Herz auf und wann kann ich es nicht offen lassen, egal wie sehr ich mir das wünschen würde. Da habe ich erkannt, jedes Mal, wenn ich einen Gedanken denke, der meinem Herzen widerspricht, dann geht es zu. Also sprich, jedes Urteil, was ich über jemanden anderen hatte. Wenn ich mir gedacht habe, so ein Blödmann, zack, ging mein Herz zu. Oder wenn ich irgendwas gedacht habe, so wie, keine Ahnung, ja, okay, zum Glück, das kriegt ja keiner mit, das sieht ja keiner, zack, geht mein Herz zu. Ich habe jetzt irgendwas konstruiert, ich erinnere mich nicht an die genauen Gedanken. Aber plötzlich war ich in einem Prozess, wo am Tag, weil man denkt ja viel am Tag, ne, so, also ich habe damals sehr viel gedacht, da war noch nicht die Stille von heute. Also hunderte Gedanken am Tag, tausende vielleicht. Und die ganze Zeit ging mein Herz auf, zu. Und ihr Lieben, ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, die ihr da zuhört, ja, das ist vielleicht ja nicht so spektakulär. Da geht das Herz halt mal auf, geht das Herz halt mal zu. Jeder hat das erlebt, diesen Moment, wo wir dann sagen, boah, mir wurde das Herz gebrochen. Damals hat mich zum ersten Mal jemand verlassen oder jemand hat hinter meinem Rücken ganz übel über mich gesprochen. Und diese Momente, wo wir gemerkt haben, boah, das hat jetzt reingehauen und mein Herz ist zugegangen und ich weiß nicht mehr, wie ich es wieder aufkriege. Ja, das geht ja vielen. Also mir ist es auch früher so gegangen. Ich habe gedacht, Mist, mein Herz ist zugegangen, ich krieg's nicht mehr auf. Jetzt hatte ich entdeckt, wann immer ich etwas glaube, es ist nicht wichtig, was ich denke, ja, das habe ich auch rausgefunden. Was ich denke, ist egal. Wichtig ist nur, was ich glaube. Also wenn ich denke, so ein Blödmann, und ich glaube es nicht, sondern ich weiß, ich bin in Meditation, ja, das ist ja der Sinn von Meditation, ich bin in Meditation, der Gedanke kommt vorbei, es ist niemand da, der das glaubt, dann geht mein Herz auch nicht zu. Aber sobald ich das glaube, das heißt, sobald eine Ladung drauf ist, ein Schattenanteil, irgendwas in mir, das sagt, ja, so ist es, dann geht mein Herz zu. Und jetzt war ich so motiviert, Alexander, ich wollte, dass mein Herz offen bleibt. Und das hat mich jetzt, ich weiß nicht, wie lange gekostet. Ein Jahr, zwei Jahre? Jeden Tag, rund um die Uhr. Nur noch beobachtet, wann geht mein Herz zu, wann geht es auf, wann geht es zu. Und irgendwann gab es den einen einzigen Gedanken, an den erinnere ich mich bis heute, wo mein Herz für immer offen geblieben ist. Der Gedanke war, ich werde nie wieder etwas, was einer meiner Brüder oder Schwestern tut, gegen sie oder gegen ihn halten. Danach war mein Herz immer offen. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht das Ende, sondern jetzt fange ich an, in mein Herz hineinzufallen. Mhm. Immer tiefer und wenn man es Aufzug hätte, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und da würde ich bis heute sagen, da gibt es kein Ende.
Ja, yeah. There's always more love. Es gibt immer mehr Liebe. Es gibt, das ist, genau, da, ja, ja.
Puh. Sehr schön.
Also was ich jetzt den HörerInnen empfehlen darf, ist entweder zurückzuspulen und nochmal einen Notizblock zu nehmen und alles mitzuschreiben. Oder aber ab jetzt einfach achtsam hineinzuspüren und zu beobachten, was die Herzregion macht. Und Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Und was auch so die Herausforderung, glaube ich, in unserer westlichen Gesellschaft ist, da dran zu bleiben. Weil natürlich die Stimmen von außen uns immer wieder auch in den Kopf bringen. Und was du ja beschreibst, ist wirklich auch in diesem Gefühl und in dieser Wahrnehmung zu bleiben und in diesem Kontakt zu bleiben. Aber ganz häufig ist es eben, wir wandern in den Kopf. Und es ist wie, ich nehme dieses Beispiel immer sehr gerne, weil es so greifbar ist, oder sag's häufiger, wenn wir an einem Tisch sitzen, bewegen wir unsere Beine auch nicht, als würden wir gehen. Das ist total dämlich. Aber den Kopf benutzen wir in den meisten Fällen, oder viele Menschen in der Gesellschaft benutzen den Kopf genauso, 24/7. Auch wenn sie am Tisch sitzen. Und obwohl er gar nicht nötig ist.
Gutes Beispiel, ja. Guter Vergleich. Ja. Ach so, warte mal, ich habe aber deine Frage nicht beantwortet. Weil der Herzdialog, der hat sich jetzt daraus entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt mal mit meinem ganzen persönlichen Stuff fertig bin, also ob man es glaubt oder nicht, ich hätte es mir nicht vorstellen können mit 14, 15 Jahren. Das war für mich absolut unvorstellbar. Aber ich habe dann irgendwann, bin ich wirklich, I ran out of problems. Es kommt wirklich, ihr Lieben, glaubt mir, es kommt der Moment in eurem Leben, wo ihr merkt, wow, es mag sein, dass ich noch Probleme habe, es tauchen immer wieder Herausforderungen auf im Leben, aber ich schleppe nichts mehr mit rum. Ja, da ist nichts mehr, was ich mit mir trage, worüber ich sinniere und grüble und was mich mental beschäftigt. Das ist alles weg. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, da ist, mein Herz ist eine Quelle von universeller Weisheit. Und da ist dieser Dialog entstanden mit dem Göttlichen jetzt immer mehr. Jetzt ging es nicht mehr darum, was von meinen Meinungen und was von meinen Gedanken es war und was es nicht war, sondern jetzt habe ich gemerkt, es geht um universelle Wahrheit. Okay, wie geschieht Schöpfung? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Also ich habe jetzt eigentlich begonnen, Gespräche mit Gott zu führen, könnte man sagen, so wie Neil Donald Walsh. Der einzige Unterschied ist, dass ich dann gemerkt habe, hey, ich will kein Buch darüber schreiben, was ich gehört habe in meinen Gesprächen mit Gott, sondern ich will den Leuten beibringen, dass sie das selbst können. Dass jeder, der... Und das Witzige ist jetzt, Alexander, ich werde jetzt ganz aufgeregt, das Geniale, was ich dann festgestellt habe, weil mich das so unendlich freut, ist, dass es hier genau umgekehrt funktioniert. Jedes Mal, wo ich anfange, mich dem Herzen zuzuwenden und mit Gott zu sprechen und dann die Wahrheit zu vernehmen, geht mein Herz auf. Und jedes Mal, wenn mein Herz aufgeht, fallen ganz viele persönliche Probleme automatisch von mir ab. Und dann habe ich herausgefunden, wow, Marc, so kannst du Leuten Jahre und Jahrzehnte sparen von dem, was du durchgemacht hast. Weil wenn man einen Kontakt mit Gott bekommt, dann erledigen sich ganz viele persönliche Probleme sofort von selbst. Das ist ja gar kein Thema mehr. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn man den Herzdialog macht, Gott in meinem Herzen. Ich habe von meinen Selbstwertproblemen erzählt. Gott in meinem Herzen, wie viel bin ich in deinen Augen wert? Und ihr Lieben, egal ob ihr jetzt zuseht oder zuhört, schließt gern die Augen, zentriert euch in eurem Herzraum, in der Mitte des Brustkorbes, also nicht links wie das physische Herz, in der Mitte des Brustkorbes, und dann geht es darum, in der Stille, nicht mental, sondern in der Stille des Herzens, die Antwort zu fühlen. Gott in meinem Herzen, wie viel bin ich in deinen Augen wert? Und dann können wir weitergehen und sagen, Gott, ich fühle mich oft als Versager, ich fühle mich oft minderwertig. Ich gehöre nicht dazu, ich bin anders. Ich mache Fehler. Gott, ändert sich der Wert, den ich in deinen Augen habe, jemals? Wird mein Wert in deinen Augen größer, wenn ich voll der tolle Hecht bin? Oder die Königin oder Celebrity oder... Oder bleibt dies mein Wert immer gleich? Und wenn ihr da noch einen draufsetzen wollt, dann könnt ihr nämlich folgenden Herzdialog machen und sagen: Gott in meinem Herzen, wie viel größer, als ich es mir vorstellen kann, ist mein Wert in deinen Augen? Das war jetzt einmal eine kurze Einführung, aber das ist, weiß nicht, wie du es empfinden hast. Ich empfinde das als so mächtig. Wie geht's dir da?
Gut.
Sind das feuchte Augen oder?
Ein bisschen, ja.
Ja? Oh, wie schön.
Ja, ich, da klare, sofort sehr klare Antworten bekommen.
Erzähl.
Also unendlich kam als Wert, also sofort.
Oh, da kriege ich Gänsehaut.
Ja.
Ja. Wow, unendlich.
Ja, unendlich. Also für den Geist auch nicht vorstellbar. Ist ja interessant auch, ne?
Ja, und dann wird einem bewusst, oder mir wurde dann bewusst, wow, das war so vergebens alles. Ja, ich habe versucht, mich aufzuwerten durch meinen Doktor, Universitätsdozent, Bücher, bla bla bla. Ey, und da kann ich tun und lassen, was ich will. Ich könnte Präsident der Vereinigten Staaten sein oder Napoleon oder weiß der Kuckuck was. Lady Gaga. Ey, das reicht niemals im Entferntesten an das heran, der Wert, den Gott mir zugeschrieben hat. Und dann habe ich erkannt, Alexander, das ist so krass. Immer wenn ich versuche, meinen Selbstwert zu erhöhen, erniedrige ich mich selbst. Weil ich ja glaube, dass ich es nötig habe. Das sind krasse Erkenntnisse. Wow. Alles ist genau anders als umgekehrt, wie ich dachte.
Sprich, eigentlich können wir alle Ratgeber in die Tonne kloppen.
Ja, ich habe 6 Bücher geschrieben. Die ersten 4 könnt ihr mal genau in die Tonne kloppen. Und das 5. war dann, würde ich sagen, ist heute noch einiges dabei. Und ja, das 6. ist, glaube ich, jetzt ziemlich wasserdicht.
Sag doch noch mal gerne was zu den 7 Geschenken des Himmels. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Ja, also du hast es gerade indirekt ja schon gesagt. Du hast gesagt, wenn du da reingespürt hast, mein Wert ist unermesslich. Das heißt ja, ich werde bedingungslos geliebt. Und das ist das erste oder das eines der ersten Geschenke. Die sind nicht durchnummeriert, die sind alle wichtig. Ja? Also eines der 7 Geschenke ist bedingungslose Liebe. Das 2. Geschenk ist ewiger Frieden. Wie viele von Menschen wünschen sich immer, oh, ich will endlich mal meine Ruhe haben, wann ist Feierabend, wann komme ich endlich spirituell an, wann bin ich endlich erwacht? Warum sagen wir das? Weil wir wollen endlich unsere Ruhe. Ja? Darum geht's eigentlich. So, ich will mich selbst endlich in Ruhe lassen. Und das heißt, was ich euch jetzt zeigen will, ihr Lieben, bedingungslose Liebe heißt, es gibt kein Gegenteil. Ewiger Frieden heißt, es gibt keine Ausnahmen. Das 3. Geschenk ist grundloses Glück. Grundloses Glück bedeutet, das verändert sich nicht, egal was im Außen passiert oder nicht passiert. Urkraft, Urvertrauen, Freiheit und vollkommene Unschuld. Ja? Und es gehört alles zusammen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, wie du es gerade beschrieben hast, wow, ich werde von Gott unermesslich geliebt, bin ich dann gleichzeitig frei? Spüre ich dann gleichzeitig diesen Frieden, den ich mir immer gewünscht habe?
Ja.
Wenn ich merke, dass mein Wert, also Selbstwert ist ja eigentlich schon, der Fehler, Selbstwert ist schon ein Fehler. Also ich darf mir gar kein Selbstwertgefühl aufbauen. Es geht um meinen absoluten, festgeschriebenen Wert. Und der ist unveränderlich. Und dann merke ich auch automatisch, egal was ich tue, mein Wert in Gottes Augen ändert sich nicht. Das heißt, da geht auch eine Unschuld mit einher. Und es gibt mir Kraft. So, das heißt, man sieht diese 7 Geschenke, die haben alle kein Gegenteil, das ist wichtig, kein Gegenteil. Mhm. Ich bin nicht schuldig im Gegensatz zum armen Sünder. Ja, ich bin nicht frei im Gegensatz zu gefangen, sondern es gibt kein Gegenteil. Und dann merke ich, die sind miteinander verzahnt. Und aber jetzt kommt vielleicht eben der Punkt. Ich habe festgestellt, man kann diese Geschenke nur mit dem Herzen empfangen. Und das wiederum, mein Herz geht nur auf, wenn ich mich der Wahrheit verschreibe. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mein Herz geht nicht, also mein Herz geht zum Teil auf oder zum großen Teil auf, wenn ich mich der Liebe verschreibe. Aber die Wahrheit steht höher als alle sieben Geschenke. Ja, ich habe jetzt gesagt, Liebe, Freiheit und so weiter. Die Wahrheit steht aber höher. Deswegen ist die Wahrheit kein himmlisches Geschenk, sondern die Wahrheit ist leider die Voraussetzung. Und Menschen wie Buddha, die haben nach der Wahrheit gesucht. Die haben nicht nach Liebe gesucht. Die haben auch nicht nach, war kein Che Guevara, der nach Freiheit gesucht hat. Das war, die haben nach Wahrheit, also nach Freiheit gesucht hat. Die haben nach Wahrheit gesucht.
Magst du Wahrheit den Begriff genauer erklären? Was er für dich bedeutet? Ja,
da hast du recht. Ich benutze das so selbstverständlich. Also, es geht nicht darum, wir dürfen Meinungen haben, ja? Wir dürfen persönlichen Geschmack und Ansichten haben, ja? Das ist nicht böse. Aber es gibt tatsächlich etwas wie universelle Wahrheit. Und diese universelle Wahrheit ist aber nicht persönlich. Ja, also wenn ich zum Beispiel frage, was ist der Sinn des Lebens, dann gibt es darauf eine universell gültige Antwort. Da geht es nicht darum, was ist der Sinn meines Lebens, so, was ist jetzt meine Seelenaufgabe oder was ist mein Weg oder so, sondern wir reden hier von universeller Wahrheit. Und das heißt, es ist unabhängig von Kultur, von meinem Geschlecht, von meiner ethnischen Zugehörigkeit, von was auch immer. Und da ist meine faszinierende Beobachtung, und deswegen ist es auch so wertvoll, was wir jetzt gemacht haben, wenn wir sagen, du bist unendlich wertvoll, das hast du gehört, das ist Wahrheit. Und der Punkt, warum du auch gemerkt hast, dass das so stark ist, oder? Hast du gemerkt? Mhm. Ist, weil es wahr ist. Und meine Erfahrung ist, wenn jemand einmal die Wahrheit vernommen hat, ich bin unendlich wertvoll, das kriegst du nicht mehr weg. Ja? Du kannst die Menschen, mit denen ich arbeite, wenn die einmal gehört haben, ich bin unendlich wertvoll, und sie haben es gespürt, nicht kognitiv, ja, ich bin unendlich wertvoll. Nein, ich habe es tief in meinem Herzen gespürt, wow, das ist die Wahrheit. Dann kann niemand mehr kommen und mich einfach demütigen und abwerten und beschmutzen und da. Mhm. Natürlich verletzt das denjenigen vielleicht immer noch, aber nie wieder so tief. Und je mehr das dann in mich eingeht und ich spüre, wow, ich spüre jetzt noch tiefer meinen Wert, noch tiefer. Die Unendlichkeit bleibt die Unendlichkeit, aber ich kriege immer mehr einen Geschmack von Unendlichkeit. Und mehr entstehen keine neuen Verletzungen mehr, keine neuen Wunden mehr, weil ich werde immun durch die Wahrheit.
Das ist interessant. Weil ja der Verstand, da will ich glaube ich auch nochmal kurz ein Licht drauf werfen, uns im Erwachsenen-Dasein ja dazu befähigt, das auch irgendwo zu begreifen, auf einer intellektuellen Ebene. Wenn ich mir jetzt aber die sieben Geschenke des Himmels nochmal vergegenwärtige, die du gerade vorgestellt hast, und übergeordnet die Wahrheit, und ich beobachte Kinder, dann leben die da alle nach. Nur es schleicht sich halt dann in der Sozialisation irgendwie so raus, ne? Und da ist ja der Verstand noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen kann es auf dieser kognitiven Ebene ja noch nicht erfasst und eingeordnet werden. Aber Kinder leben und fühlen ja nach diesen Geschenken. Sehe ich das falsch,
ja,
oder ist das
korrekt? Wir streifen jetzt Themen, die ich persönlich, jetzt wird es so ein bisschen philosophisch oder hypothetisch. Weil natürlich, wenn wir jetzt erstmal ein neugeborenes Baby haben, da ist der Verstand noch überhaupt nicht aktiv, die Konditionierung. Und Von daher steht auch dem offenen Herzen überhaupt nichts im Wege. Und deswegen, wenn man in die Kinderaugen schaut, sieht man diese Glückseligkeit. Und deswegen sind Kinder auch so entzückend, weil man sieht in den Augen oder man spürt auch im ganzen Feld, ja, dieses Kind, dieses Baby ist noch in der bedingungslosen Liebe. Aber, und deswegen wollte ich sagen, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, dann fängt ziemlich schnell sich das Ego an auszubilden.
Ja.
Die Frage wäre jetzt, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass das nur ein Effekt ist, dass unsere Gesellschaft wie eine Art Nährlösung wirkt. Ja, wir haben ein kollektives Bewusstsein und das Kind fängt sehr früh an, die ganzen Schatten auch daraus aufzufangen. Und jetzt nimmt es den Bauklotz und haut seiner kleinen Schwester oder wie auch immer auf den Kopf. So. Und wenn das Kind wirklich jetzt in der Liebe wäre und so weiter, würde es das nicht tun. Oder kleine Kinder haben dann, merkt man auch, dann werden die ein bisschen älter, 2, 3, 4, die haben ein sehr primitives Verständnis von Gerechtigkeit. Die sagen, ich will das, also steht es mir zu. Das ist die Logik. Ich will jetzt bei Mama sein. Mich interessiert als Kleinkind nicht, muss die Mama arbeiten, hat die Mama Kopfschmerzen, hat sie ihre Tage. Interessiert mich nicht. Ich will jetzt bei Mama sein. Punkt. Und da werde ich einen riesen Wutanfall kriegen, wenn ich nicht kriege, was ich will. Also deswegen, das ist so die große Frage, die wir, glaube ich, hier nicht abschließend beantworten können. Ist es zwingend notwendig, dass sich ein Ego herausbildet? Dieses Asoziale, ja.
Die Abspaltung, ne?
Ja, die Abspaltung von den anderen. Ist das notwendig oder ist das, ich würde vermuten, dass das eher nur ein Effekt ist, dass dieses kleine Baby sehr früh beginnt, all unsere Schattenanteile und all die abgespaltenen dunklen Seiten und so weiter auszudrücken. Ich kann mir vorstellen, wenn wir als Menschheit uns weiterentwickeln und mehr eine erwachte Menschheit sind, dann kann ich mir vorstellen, dass diese krassen Egos sich gar nicht mehr ausbilden, bis wir eines Tages vielleicht Menschen haben, die dann zurückblicken und sagen, Papa, was ist ein Ego? Und Papa sagt, das kann ich, wenn man das nicht kennt, ich kann dir das nicht erklären. Ja? So.
Ich finde, lieber Marc, dass das ein wunderschöner Schlussakkord ist, den die Hörerschaft mitnehmen darf, um diese Folge nachwirken zu lassen. Weil ja der individuelle Weg mit dem kollektiven Weg unmittelbar im Zusammenhang steht. Und darum geht's ja gerade auch, ne? Das kollektive Bewusstsein entwickelt sich auf eine neue Ebene und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und ich glaube, dafür wird es für alle, die jetzt zugehört haben, ein Fest sein, die 7 Geschenke des Himmels sich nach Hause zu bestellen. Link natürlich in den Shownotes. Du hast es auch schon in die Kamera gehalten. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch 2 Stunden weiter quatschen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich in tiefe Ebenen noch eintauchen, aber wir lassen es hier stehen. Lieber Marc, ich möchte dir
Moment,
zum Schluss aber trotzdem noch mal.
Du bist ja auch dann auf meinem Podcast zu Gast, ihr Lieben.
Genau.
Wenn euch mehr interessiert, weil da werde ich natürlich mehr jetzt den Alexander interviewen, dann schaut gerne vorbei.
So machen wir das. Lieber Marc, ich würde dir zum Abschluss trotzdem gerne noch mal das Mikrofon reichen. Möchtest du zum Abschluss noch etwas mitteilen, etwas der Hörerschaft mitgeben?
Ich finde, du hast da einen sehr schönen Abschlussaugenblick abgepasst. Denn das war tatsächlich schon bei meinem letzten Buch mit meiner Vision so getreu nach Alle Menschen werden Brüder. Ja, Freude, schöner Götterfunken. Und das ist meine übergeordnete Vision. Und da hoffe ich, dass der Herzdialog einen substanziellen Beitrag leistet. Und ich weiß, dass auch du, Alexander, mit deinem Podcast einen substanziellen Beitrag leistest für mehr Bewusstsein und eine erwachtere Menschheit. Danke dir.
Vielen Dank, lieber Marc. Riddle.